1929 bis 1939. Die Hütte in Uexhild bot nach all den Jahren, die Allan in Professor Lundborgs Obhut zugebracht hatte, keinen schönen Anblick. Hier war er geboren und aufgewachsen, aber zu Hause war ihm noch nie so fern vorgekommen. Vielleicht war es einfach an der Zeit, die Bande mit der Vergangenheit zu kappen und stattdessen vorwärts zu gehen. Ja, ganz sicher. Er suchte ein paar Stangen Dynamit zusammen und traf die notwendigen Vorbereitungen, bevor er seinen kleinen Fahrradanhänger mit den paar einigermaßen wertvollen Gegenständen belud, die er sein eigen nannte. Am 3. Juni 1929 marschierte er im Morgengrauen los und ließ Uexhild und Flehen hinter sich. Der Sprengsatz detonierte wie geplant nach exakt einer halben Stunde. Die Hütte in Uexhild flog in die Luft. Bis zum Nachmittag hatte er es schon bis Helleforsnäs geschafft. Er musterte das Fabrikgebäude, das sich in unmittelbarer Nähe befand. Vor der Fabrik lag ein ganzer Haufen Kanonenrohre. Allan dachte sich, wenn jemand Kanonen baute, brauchte er sicher auch jemand, der dafür sorgte, dass es richtig knallte, wenn es richtig knallen sollte. Und er wollte ja nicht zum Selbstzweck so weit wie möglich von Uexhild wegfahren. Warum sollte er also nicht einfach in Helleforsnäs bleiben? Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fabrikanten, in dem Allan gewisse Teile seines Lebenslaufes geflissentlich unter den Tisch fallen ließ, hatte er eine Festanstellung als Sprengstofftechniker. Hier würde er sich wohlfühlen, dachte Allan. Die Kanonenherstellung lief bald nur noch auf Sparflamme. Verteidigungsminister Per Albin Hansson hatte nach dem Ersten Weltkrieg den Militäretat beträchtlich zusammengestrichen und Gustav V. blieb nichts anderes übrig, als im Schloss zu sitzen und mit den Zähnen zu knirschen. Per Albin, ein analytisch denkender Mann, argumentierte, dass Schweden vor dem Krieg tatsächlich besser hätte gerüstet sein müssen, aber dass es nichts mehr nütze, jetzt, ganze 10 Jahre später, in die Rüstung zu investieren. Außerdem gab es ja jetzt den Völkerbund. Für die Gießerei sahen die Konsequenzen so aus, dass man zum einen der Tätigkeit eine friedliche Ausrichtung gab, zum anderen aber auch Arbeitern kündigte. Allan war allerdings nicht unter den Entlassenen, denn Sprengstofftechniker wie er waren Mangelware. Der Fabrikant hatte kaum seinen Augen und Ohren getraut, als Allan eines Tages vor ihm stand und sich als Experte für Sprengstoffe aller Art erwies. Bis dahin hatte sich der Fabrikbesitzer ganz auf seinen einen Sprengstofftechniker verlassen müssen. Und das war wirklich nicht so gut, denn der war Ausländer, sprach kaum ein Wort Schwedisch und hatte pechschwarze Haare und das auch noch am ganzen Körper. Damals hatte er ihn eben notgedrungen einstellen müssen. Allan hingegen beurteilte die Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe. Und das Gerede eines Professor Lundborg war ihm schon immer ein bisschen seltsam vorgekommen. Er war vielmehr neugierig auf die Begegnung mit seinem ersten Neger oder auch der ersten Negerin, das war ihm egal. Aber vorerst musste er mit Esteban Vorlieb nehmen, seinem weißen, wenn auch dunkelhäutigen Arbeitskollegen aus Spanien. Allan und Esteban verstanden sich auf Anhieb. Der Spanier hatte in Madrid ein Mädchen kennengelernt und heimlich ein, wenn auch recht unschuldiges, Verhältnis mit ihr angefangen, ohne zu wissen, dass sie die Tochter des Premierministers Miguel Primo de Rivera war. Der war freilich nicht die Person, mit der man sich ungestraft anlegte. Er regierte das Land ganz nach eigenem Gutdünken, während ihm der König nur hilflos hinterherhecheln konnte. Esteban stammte aus einer Arbeiterfamilie, ein Hintergrund, der dem potenziellen Schwiegervater überhaupt nicht gefallen wollte. Bei seinem ersten und letzten Treffen mit Primo de Rivera erfuhr Esteban, dass er 2 Optionen hatte. Entweder er verließ das Land und ging so weit weg wie nur irgend möglich, oder er konnte sich hier und jetzt einen Genickschuss verpassen lassen. Während Primo de Rivera sein Gewehr entsicherte, antwortete Esteban, dass er sich bereits für Option Nummer 1 entschieden habe und zog sich hastig zurück. Er achtete sorgfältig darauf, dem Mann nicht das Genick zuzuwenden und auch keinen Blick mehr auf das schluchzende Mädchen zu werfen. So weit weg wie irgend möglich, dachte Esteban und machte sich auf den Weg in den Norden und dann noch weiter in den Norden. Und zum Schluss war er so weit im Norden, dass die Seen dort im Winter zu Eis gefroren. Da glaubte er endlich weit genug weg zu sein. Die Stelle in der Gießerei hatte er vor 3 Jahren mit Hilfe eines katholischen Priesters bekommen und der, Gott mochte es ihm verzeihen, wild zusammengelogenen Geschichte, dass er in Spanien mit Sprengstoffen gearbeitet habe, wo er in Wirklichkeit doch nur Tomaten gepflückt hatte. Alan lebte sich prächtig ein. Nach einem Jahr hatte Esteban ihm so viel beigebracht, dass er sich auch auf Spanisch verständigen konnte. Nach 2 Jahren sprach er es fast schon fließend. Doch es dauerte 3 Jahre, bis Esteban den Versuch aufgab, ihm seine spanische Variante des internationalen Sozialismus aufzudrängen. Er ließ nichts unversucht, aber Alan zeigte sich gänzlich unbeeindruckt. Dieser Teil der Persönlichkeit seines besten Freundes blieb Esteban ein Rätsel. Alan vertrat ja keine entgegengesetzte Auffassung. Er hatte ganz einfach überhaupt keine Auffassung. Oder vielleicht war ja gerade das Alans Auffassung. Die Jahreszeiten wechselten einander ein paar Mal ab, bis Alans Leben eines Tages eine neue Wendung nahm. Es begann damit, dass Esteban die Nachricht erreichte, Primo de Rivera sei zurückgetreten und außer Landes geflohen. Jetzt herrschte also wirklich Demokratie, vielleicht sogar Sozialismus, und das wollte Esteban sich nicht entgehen lassen. Daher wollte er so schnell wie möglich in die Heimat zurückkehren. Die Gießerei lief sowieso immer schlechter, da Senior Per Albin beschlossen hatte, dass es keinen Krieg mehr geben würde. Esteban erkundigte sich, was sein Freund Alan denn für Pläne habe. Ob er sich vielleicht denken könnte, mit ihm zu kommen. Alan überlegte. Einerseits interessierte er sich nicht für Revolutionen. So etwas konnte zwangsläufig immer nur zu einer neuen Revolution führen, die in die entgegengesetzte Richtung ausschlug. Andererseits lag Spanien ja im Ausland, so wie alle Länder, abgesehen von Schweden. Und nachdem er sein Leben lang immer nur vom Ausland gelesen hatte, war es vielleicht gar keine dumme Idee, wenn er sich die Sache mal aus der Nähe ansah. Vielleicht würden unterwegs ja sogar 1-2 Neger dabei herausspringen. Als Esteban ihm versprach, dass sie auf dem Weg nach Spanien mindestens einen Neger treffen würden, musste Alan einfach Ja sagen. So kam es also, dass Alan und Esteban am nächsten Sonntag um 5 Uhr morgens aufstanden, um mit einem Fahrrad mit Anhänger Richtung Süden aufzubrechen. Und so landete Alan Carlson in Spanien. 3 Monate waren sie quer durch Europa unterwegs und dabei traf er mehr Neger, als er sich jemals hätte träumen lassen. Allerdings hatte er schon nach dem ersten das Interesse verloren. Wie sich herausstellte, lag der einzige Unterschied in der Hautfarbe. Diesen Lundwog musste in seiner frühen Kindheit wohl mal ein Neger erschreckt haben. Anders konnte Alan es sich nicht erklären. Als sein Freund und er schließlich Spanien erreichten, fanden sie das Land in Chaos vor. Der König war nach Rom geflohen, jetzt hatte man eine Republik ausgerufen. Die Linke schrie Revolution. Es folgte ein missglückter Militärputsch der Rechten, gefolgt von einem Generalstreik der Linken. Dann wurde gewählt, die Linken gewannen, die Rechten waren beleidigt, oder war es andersrum? Alan wusste es nicht genau. Auf jeden Fall gab es am Ende Krieg. Alan fiel in diesem fremden Land nichts Besseres ein, als sich immer einen halben Schritt hinter Esteban zu halten. Dieser ließ sich anwerben und wurde sofort zum Feldwebel befördert, als die Truppenführung merkte, dass Esteban wusste, wie man alles Mögliche in die Luft sprengen konnte. Alans Freund trug die Uniform mit Stolz und freute sich schon auf seinen ersten Kampfeinsatz. Seine Einheit bekam den Auftrag, ein paar Brücken in Aragonien zu sprengen. Esteban war so begeistert von diesem Vertrauensbeweis, dass er sich auf einen Felsen stellte, das Gewehr mit der Linken in den Himmel reckte und rief: »Tod dem Faschismus! Tod den Faschist!« Er konnte den Satz nicht mehr zu Ende bringen, denn im nächsten Moment wurden ihm Schädel und Teile einer Schulter von der möglicherweise allerersten Granate dieses Krieges weggerissen. Alan stand vielleicht 20 Meter von ihm entfernt, als es geschah. So bekam er immerhin nichts von den matschigen Einzelteilen seines Freundes ab.